Guten Morgen. Ich wäre so gern. Ich hätte so gern. Ich habe mich gefragt, ob wir nicht diese Sätze auch so insgeheim kennen. Die eine mehr, der andere weniger. Aber ich glaube, und hierbei denke ich gar nicht, dass ich mich sehr weit aus dem Fenster lehne, wenn ich behaupte, das stimmt, wir kennen dieses Thema alle. Ich hätte so gern, ich wäre so gern. Vielleicht verdrängen wir es, weil wir das gar nicht wollen. Vielleicht fühlen wir es aber ziemlich deutlich. Vielleicht ist es aber auch so wie bei Marion und Micha, unserem heutigen Traumpaar auf der Bühne. Bei ihnen konnte man es raushören, mi, mi, mi. Bei ihnen war klar, beim anderen ist das Gras grüner. Die anderen, die anderen, die anderen. Ich wäre so gern wie du. Ich habe also vor kurzem diese Geschichte von Rahel und Lea gelesen. Und hängen geblieben bin ich an einer Aussage, die ich für richtig gemein hielt. Also ich war richtig entsetzt. Satz lautet: Aber Leas Augen waren ohne Glanz, Rahel dagegen war schön von Gestalt und von Angesicht. Dass in der Bibel so verglichen wird und die Menschen damals nicht besser waren als wir heute, das hat mich schon ein bisschen überrascht, aber eigentlich ist es klar. Wie kann ich mir das aber jetzt vorstellen? Die beiden stehen nebeneinander, Rahel, Lea, und der Vater erklärt: Guck mal hier, naja, die ist halt so, lala, aber die hier, das ist doch eine Augenweide. Boah, habe ich gedacht, das ist so fies. Also ich war richtig erschüttert darüber. Hatten denn Leas Augen im Gegensatz zu den dunklen, funkelnden Augen von der Rahel nichts? Machen trübe Augen, wenn sie denn es überhaupt waren, einen schlechteren Menschen? Hängt es vielleicht doch immer nur am Aussehen einer Frau? Das Erscheinungsbild Leas hatte scheinbar einen Makel. Und vielleicht war es auch nicht nur einer. Kann sein, ja. Und damals müssen Schönheit und Äußerlichkeiten nicht von der geringen Bedeutung gewesen sein, wie wir es gern heute behaupten. Die Übersetzung des Namens Lea sagt schon einiges, denn er bedeutet in der ursprünglichen Sprache Wildkuh oder auch die Ermüdete, die vergeblich sich Mühende. Mir hat der Name Lea schon immer unheimlich gut gefallen. Und hätte ich eine Tochter bekommen, wäre ihr Name Lea gewesen. Doch dieser schön klingende Name hat nichts mit ihrem Leben zu tun. Denn Lea hatte ein ziemlich hartes Leben. Aus der eben gehörten Geschichte können wir uns so ein bisschen ein Bild machen. Lea wird uns als die ältere Schwester von Rahel vorgestellt. Und sie kommt mir beim Lesen vor, als wäre sie ein hässliches, unansehnliches Etwas und müsse heimlich verschachert werden. Das ist schon menschenunwürdig, würde ich sagen. Und in mein Denken und unser Denken von heute passt es ja überhaupt nicht rein. Aber die Bibel ist nun mal sehr ehrlich, schonungslos und stellt uns diese Situation von Leas Leben sehr realistisch vor. Sie war scheinbar äußerlich im Nachteil. Und wegen eines Brauchs, haben wir eben gehört, wird sie auf betrügerische Weise verheiratet. Beim Ehemann bleibt sie zweitrangig. Er hatte Rahel lieber als Lea. Das Einzige, womit sie ihrer Schwester gegenüber im Vorteil war: Gott schenkte ihr Kinder. Doch die Liebe und die gewünschte Aufmerksamkeit ihres Mannes blieben ihr tatsächlich verwehrt. Er hat sich nun mal in Rahel verknallt. Und ich habe mir gedacht, mal ehrlich, wer wäre ich denn lieber? Lieber Lea, lieber Rahel? Wäre ich gern in so einem romantischen Szenario, dass einer für mich 7 Jahre arbeitet, um mich heiraten zu dürfen? Ulrich, ganz ehrlich? Und dann nochmal 7, ja? Und dann fällt man sich endlich in die Arme, das Ersehnte passiert, man bekommt die geliebte Frau. Oder wäre ich lieber die Schwester? eigentlich schon dumm die Frage, der Schrecken beim Erwachen, der Albtraum, die böse Realität in den Augen des Mannes, verachtet und immer die zweite Geige, nie um ihretwillen geliebt. Ich vermute, wir sind uns einig, welche Rolle uns da lieber wäre. Und ich sehe ein Wort über dem Leben von Lea und Rahel. Unser Thema heute und das Ergebnis des Kreuzworträtsels: Neid. Die Bibel ist meiner Meinung nach voller Geschichten, die uns Dinge lehren sollen. Und ich frage uns heute ganz ehrlich, bist du und sind wir nicht auch manchmal auf jemanden oder etwas neidisch? Wenn ich jetzt an eurer Stelle da sitzen würde, würde ich sagen, ach nö, eigentlich nicht, ich bin ja zufrieden. Aber ich habe mich länger damit beschäftigt und ich habe zumindest bei mir so einen schwarzen Fleck entdeckt. Und ich bitte euch mal ganz genau, eure Gedanken zu beobachten. Nicht oberflächlich abzuwinken, nein, kenne ich nicht, sondern genau hinzuschauen. Prüft euch vielleicht mal kurz. Rahel wollte Kinder, wie ihre Schwester. Nein, es reichte ihr nicht, hübsch zu sein. Offensichtlich die bevorzugte Frau eines Mannes, der alles für sie tat. Sie wollte auch die Aufmerksamkeit und den Stand einer Mutter wie Lea. Natürlich war es in der damaligen Kultur von hoher Wichtigkeit und Bedeutung, Kinder zu haben. Es war eine Schande, kinderlos zu sein. Und sie wollte keineswegs mit irgendwelchen Makeln leben. Sie war neidisch. Was ist heute in unserer Gesellschaft ein scheinbarer Makel oder gar in unserer Gemeinde? Ich finde, es ist gut, kritisch hinzuschauen, denn nur so kann man lernen und vielleicht auch weiterkommen. Ist es vielleicht ein Makel, arbeitslos zu sein? Ich war, bevor ich zu IDEA kam, für eine Zeit arbeitslos. Und ich war wirklich neidisch. Und ich habe gezetert und mich nicht verstanden gefühlt. Freunde konnten sagen, was sie wollten. Ich fühlte mich außen vor und minderwertig in ihren Augen. Ein Makel? Ich kam mir so vor. Was könnte noch ein Makel sein? Alleinerziehend? Nehmen wir einander so an, wie wir gerade sind? Die Menschen, die zu uns kommen, ob alleinerziehend oder als scheinbar glückliche Familie? Oder schauen wir doch insgeheim so ein bisschen auf sie herunter? Oder was ist mit kinderreichen Familien? Wie wird man im Gegensatz zu damals angeschaut mit 3, 4, 5, 6 Kindern? Schnell fallen doch zumindest irgendwo da hinten im Kopf die Worte, schon ein bisschen assi. Haben die kein anderes Hobby oder was? Ein Makel? Was ist mit Geringverdienern? Man kann sich nicht leisten, was viele andere können. Ein Makel, wenn ich nicht so reich bin? Behindert. Ist da wirklich der richtige Blick drauf? Haben wir diese Rücksicht, diese Vorsicht? Oder bleibt es ein Makel? Die falsche Kleidung? Die Figur, wie die aussieht. Unglaublich, diese Klamotten. Kann man nicht am Sonntag mal was Gescheites anziehen? Wie oft haben wir das gehört? Ist es ein Makel, wenn wir so sind? Bei Lea war es nicht anders. Sie wünschte sich, schön zu sein und so geliebt zu sein wie ihre Schwester. Und aus dem Namen ihres ersten Sohnes, Ruben, kommt es schon, wird es deutlich. Ruben bedeutet, seht, ein Sohn. Ähnlich auch die Namen weiterer Söhne. Simeon, der Herr hat gehört. Levi, Zuwendung. Judah, Lobpreis. Daraus hören wir diese Hoffnung, dass die Kinder ihren Mangel an Liebe ausgleichen mögen. Was tun wir nicht alles, um geliebt zu sein? Diesen Mangel, den wir vielleicht spüren, durch irrwitzige Dinge aufzufüllen. Anders aussehen. Ein Tattoo jagt das nächste. Oder die Klamotten immer schön hip, trendy, neu, hervorstechend, auffallend. Oder sogar Dinge mitzumachen, die ich eigentlich gar nicht möchte. Stelle ich mich auf die Seite der Starken und kämpfe an merkwürdigen Fronten, nur um gesehen zu sein und letztlich mittendrin zu sein, um die Liebe, kämpfe ich um die Liebe? Lea sagt, weil der Herr mein Elend angesehen hat, so wird mich nun mein Mann lieb gewinnen. Irgendwie ist das doch paradox, oder? Lea und Rahel sind beide unglücklich und meinen beide, die andere habe die bessere Situation. Sie sind eifersüchtig und beneiden sich um etwas, das die andere hat. Sie meinen, benachteiligt zu sein. Und erst dann glücklich zu werden, wenn sie das bekommen, was die Schwester hat. Ist es in unserem Leben vielleicht auch so? Das gleiche Spielchen? Vergleichen wir uns denn auch? Oder nicht? Aber vielleicht mit Mitschülern, mit Schwestern, mit Freunden, mit Kollegen, mit Nachbarn. Mit wem vergleichst du dich? Und was vergleichst du? Sind es die Stärken, das Äußere? Ist es der Besitz oder die Möglichkeit der anderen, die sich scheinbar alles leisten können oder vielleicht ihre Eigenschaften und Begabungen und du meinst, sie können sowieso alles besser und haben viel mehr das Gras, ihr wisst schon. Vielleicht sind sie auch viel schöner und schlanker und beliebter und erfolgreicher, haben genau das, was du suchst. Hast du manchmal diese Hoffnung, wenn du so wärst wie die oder der, dann, ja dann wäre ich bestimmt richtig zufrieden. Dann wäre dein Leben besser. Und insgeheim strecken wir uns nach Dingen aus, die wir nicht haben. Und ich glaube, Neid hat zerstörerische Kräfte. Ich glaube sogar, Neid ist eine Waffe des Bösen. Mit neidischen Gedanken möchte uns jemand verführen, zu denken, wir wären glücklicher, wenn wir dies oder jenes hätten. Oder so wären wir die eine oder der andere. Ich dachte bei der Vorbereitung auch an diese Verse hier. Und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott, der Herr, gemacht hatte. Und sprach zu der Frau, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Baumes mitten hat Gott gesagt, esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Mit dieser Verführung, etwas haben zu wollen, was uns nicht gegeben ist, hat das Böse Einzug gehalten. Da ist etwas verlockend. etwas, was man nicht haben kann, nimmt einem die Ruhe. Wie war es bei Rahel oder Lea? Immer wieder dieser Anblick, immer wieder die Konfrontation. Jeder Blick bringt einen zur Weißglut. War ihnen ihre eigene Lage denn eigentlich gar nicht klar? Ich glaube nicht. Wenn man solche Gedanken hat, braucht man Menschen, Freunde, die einem helfen, da rauszukommen. Sie hätten ihnen sagen können, Mensch, jetzt guck dich doch mal an, was du hast. Hör auf damit. Guck nicht diesen Weg, guck diesen Weg. Ihr seid so gut versorgt, beide. Ihr könntet miteinander so toll harmonieren. Sie hätten glücklich werden können. Schade, dass sie das Gute und Positive in ihrem Leben nicht sehen konnten. Vielleicht bleiben wir auch mal kurz dastehen. Danken wir denn Gott für uns selbst und unsere Umstände? Für das, was er uns geschenkt hat? Und jetzt geht mal kurz nach innen. Guckt in euer Herz, schließt eure Augen, wenn nötig. Nehmt die Gelegenheit mal kurz wahr und dankt Gott jetzt für das, was ihr habt. Und ich bin mal kurz eine Minute still, okay? Vielleicht ist euch was richtig Gutes eingefallen, wieder mal eingefallen, und ich hoffe das sehr, denn es ist da. Gott hat dich so wunderbar gemacht und er wollte dich genau so, wie du bist, denn du bist Gott so wertvoll, so kostbar, so begabt, so unglaublich segensbringend für jemand anderen. Und das seid ihr seid alle gemeint. Jeder Einzelne. Und wenn ich mich umgucke, kann ich niemanden sehen, der, bei dem das anders wäre. Lea und Rahel sind leider nicht so sehr an dieses Ziel gekommen. Sie waren deprimiert und ärgerten sich über das, was sie nicht hatten. Und das zerstörte ihren Frieden, ihren eigenen. Es zerstörte die Realität und die Sicht auf die eigene Situation. Und damit die Zufriedenheit mit sich selbst und so auch die Beziehung untereinander. Neid konzentriert unseren Blick darauf, was wir nicht haben. Die Zufriedenheit wird uns geraubt und etwas anderes tritt an diese Stelle. Ich glaube, je mehr neidische Gedanken wir zulassen, desto mehr sind wir über uns selbst deprimiert und verzweifelt. Da entsteht sogar Zorn, Wut. Und ich glaube, es entsteht ein Gefängnis. Und es kann noch schlimmer kommen. Es kann zu Hass führen. Und Hass führt zu Einsamkeit, weil man niemandem das gönnt, was er hat. Und dann meidet man den Umgang mit denjenigen, die man beneidet. Es kann zum Konkurrenzkampf führen, wie bei Rahel und Lea. Die beiden Frauen kämpften dabei um Anerkennung, Liebe von Menschen. Rahel bekam später selbst zwar noch Kinder, aber sie starb früh. Die konnte ihr Glück nicht genießen. Und Lea dagegen blieb trotz vieler Kinder die untergejubelte Frau auf dem zweiten Rang. Ist es denn Gottes Absicht, dass wir unser Leben mit Machtkämpfen, ständigem Vergleichen und egoistischen Zielen verbringen? Ich habe in der Bibel dazu einiges gefunden. Und zunächst begegnen wir schon bei den 10 Geboten Gottes Anweisung. Du sollst nicht begehren. Das 10. Gebot sagt, dass ich nicht neidisch darauf sein soll, was meine Mitmenschen besitzen. Wie geht's dir, wenn die Freunde das Haus bauen, das du dir nie leisten kannst? Oder wenn der andere das Auto fährt, das in deiner Garage niemals stehen wird? Fällt es dir manchmal schwer, wenn andere die neuesten Handys haben, deren Preis astronomisch für dich ist? Und ich vermute, es geht von den materiellen Dingen ins Eingemachte weiter. Der andere kann sowieso alles besser. Wenn ich doch solch ein Lachen hätte, oder wenn ich doch so kreativ wäre, oder wenn ich doch so mutig wäre, wenn ich doch so redegewandt wäre. Schnell empfinden wir die Welt als ungerecht. Und. Du sollst nicht begehren. Aber auch das Neue Testament warnt uns vor Neid. Zum Beispiel im Galaterbrief. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Neid, Kapitel 5. Streit, Eifersucht, Zorn, das steht in einer Reihe mit dem Neid. Ich finde, diese Aufzählung ist gar nicht so harmlos. Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Neid. Und dann habe ich noch einen Vers gefunden, in Titus 3 steht, denn auch wir waren einst unverständig, ungehorsam, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Hören wir auf mit solchen Kämpfen, auch in uns drin. Schicken wir sie weg, wenn sie kommen. Fangen einen neuen Kampf an. Kämpfen wir gegen die neidischen Gedanken. Versuchen uns nicht mehr mit anderen zu vergleichen und lassen uns nicht einreden, dass das Glück in Dingen liegt, die andere besitzen. Dein Glück und deine Zufriedenheit mit dir selbst und deinem Leben findest du doch vor allen Dingen in Jesus. Zuerst dachte ich, typischer Satz für eine Predigt. Jesus ist irgendwie immer die Antwort. Aber es ist ja so. Ich kann nichts anderes finden, was zum Glücklichsein führt. Je näher ich bei Jesus bin, und da kann ich 100 Beispiele erzählen, und ihm glaube, was er über mich denkt, je zufriedener bin ich. Je zufriedener werde ich mit dem, was ich bin, was ich habe, mit meinem Makel, mit meinem Mist, den ich fabriziere, mit dem, was ich nicht kann, mit dem, wo ich immer wieder falle und. Je besser kann ich damit umgehen, weil ich weiß, er sieht mich anders. Er schaut mich an mit Augen voller Liebe. Egal wie das ist in mir, egal was ich gerade wieder gemacht habe, der ist hier gestorben dafür. Und wenn mein Blick auf ihn ausgerichtet ist, sehe ich auch manches andere eben nicht mehr so. Fangen wir doch wieder neu damit an. Konzentrieren wir unseren Blick darauf, wie du geschaffen bist, wie Gott dich geschaffen hat, womit er dein Leben bereichert. Nimm dich an und danke Gott für das, was du bist, was du kannst, wie du bist und alles, womit er dich täglich beschenkt. Du bist gut, wie du bist. Natürlich weiß ich, Gott will uns und wird uns verändern. Aber das passiert, wenn wir mit ihm zusammen sind, automatisch. Wir müssen uns gar nicht so sehr anstrengen, wie wir denken. Und außerdem bist du noch wunderschön. Das meine ich ganz ernst. Ach, Alex, sieh dich gerade. Du bist wunderschön. Manchmal sind wir ja da wirklich blind. Und jetzt würde ich gerne mit euch ein ganz kleines Experiment wagen. Wend dich noch mal nach links oder rechts, nach hinten oder nach vorne. Und sag deinem Nachbarn einmal, was ihn ausmacht. Was du an ihm entdeckst, was du Wunderbares siehst. Und ich nehme dazu auch nur kurz, weil ich weiß, dass es gleich ganz laut wird hier. Und vielleicht guckt ihr auch mal, dass keiner allein bleibt. Weißt du, also Kegel, du musst hier zum Max, so, gell, dass ihr euch auch seht. Klar, das ist der Max, genau. Und sagt euch einfach was Gutes, was ihr an dem anderen seht. Ja? Was ihr denkt, wenn Gott diesen Menschen ansieht, was sieht er dann? Länger als geplant. Also dem Gemurmel und dem tollen Gespräch nach habt ihr euch ausgetauscht und habt euch was gesagt. Und ich möchte nochmal sagen, für jeden gilt, Gott hat einen ganz bestimmten Plan für dich und dein Leben. Hast du dir mal überlegt, dass er dich haben will, genauso wie du bist? Nicht so, wie du dir manches vorstellst, sondern dass er einen Plan mit dir vollbringen will und dir alles, was du brauchst, was dir vielleicht noch fehlt, dass er dir das zum richtigen Zeitpunkt geben wird. Wie bei Lea. Als aber der Herr sah, dass Lea verschmäht war, machte er sie fruchtbar. Ich fand es der Hammer, als ich sah, diese Geschichte nimmt eine nicht zu erwartende Wendung. Gott wendet sich Lea zu. Gott sieht seine Kinder. Er ist ein Gott, der sieht. Und wieder dürfen wir uns an die Jahreslosung erinnern. Nehmen wir unser Selbstwertgefühl doch von dem an, der uns gemacht hat und gesagt hat, es ist sehr gut. Wir müssen das nur glauben. Schaffst du es, Gott mehr zu glauben als dem Feind oder deinem Umfeld, die vielleicht mal ein bisschen Augen rollen oder gucken oder wie auch immer, wo du was reininterpretierst, was da überhaupt nicht ist? Glaubst du mehr, dass Gott dich unterstützt, dich liebt, dich mit liebenden Augen anschaut, als dem Feind, der dich mit seinen Neidgedanken verwirren will? So wie wir sind, hat Gott uns gemacht. Seien wir dankbar und machen wir das Beste daraus, mit dem Blick auf Jesus gerichtet. Er wird uns vervollkommnen und uns dabei segnen. Amen. Ich möchte noch beten. Lieber Vater im Himmel, lieber Jesus, ich möchte dir ganz herzlich danken, dass dein Wort voller Geschichten ist, die uns im Alltag neue Gedanken schenken, dass sie uns immer wieder weiterbringen im Nachdenken, dass sie uns berichtigen, wenn wir auf falschen Gedanken sind. Ich möchte dir von Herzen dafür danken, dass du ein Gott bist, der seine Kinder sieht, der seine Kinder unterstützt, der sie ganz besonders lieb hat, jedes Einzelne. Und Herr, ich danke dir so sehr dafür, dass du ein Gott bist, der liebt, der in diese Welt gekommen ist, der alles gegeben hat, weil du jeden von uns anschaust mit diesen liebenden Augen und stirbst für das, was wir eigentlich verdient hätten. Wie groß, wie unglaublich muss diese Liebe sein. Und du hast uns so gemacht, wie du es wolltest. Und du hast uns perfekt gemacht, auch wenn wir uns nicht als perfekt sehen. Wir wollen dir glauben, wollen uns annehmen, so wie wir sind. Und ich danke dir, Herr, dass du uns segnen willst und dass wir die Neidgedanken auf die Seite schieben dürfen und wegschicken dürfen, weil wir an dich glauben, der uns so liebt, wie wir sind. Herr, mach uns zu Werkzeugen, dass wir diesen Frieden, den wir dadurch bekommen, weitergeben dürfen. Schenk uns, Herr, dass wir ablegen können, was uns verwirrt, was uns ja, so undankbar auch macht. Hilf, Herr, dass wir uns auf dich fokussieren, dass wir ein bisschen sind wie Petrus auf dem Wasser, der diesen Blick auf Jesus, auf dich einfach halten musste, um auf dem Wasser gehen zu können. Herr, wir haben oft dieses unruhige Wasser und sind unzufrieden und wir erleben so viel in unserem Alltag, was uns nicht gefällt und wo wir auch richtig sauer drüber sind und ärgerlich, manchmal ganz schlimm enttäuscht. Herr, hilf, dass wir unseren Blick auf dich richten und den Frieden uns von dir wieder schenken lassen. Segne du uns, Herr, an diesem Tag. Segne uns in der nächsten Woche. Gib uns das, was wir brauchen, Herr, und setz uns zum Segen für viele. Amen.